Gut, ich werde mich heute outen. Genau, ich werde mich heute outen, weil viele Leute sagen immer, ach Tina, du warst ja schon immer so. Warst du denn schon immer so? Ja, natürlich warst du schon immer so. Und es gibt einige, die schütteln den Kopf, weil die kennen mich schon noch, seit ich so bin. So war, von klein auf bin ich hier groß geworden eigentlich in der Gemeinde und... Genau, aber ich war nicht immer so. Und damit ihr das seht, bringe euch heute eine Geschichte aus meinem Leben, die hat vor 20 Jahren stattgefunden. Und dazu habe ich euch zwei Bilder mitgebracht. Und das erste Bild, dass ihr wisst, wie ich damals ausgesehen habe. Das erste Bild, da sah ich so aus. Sehr blass, gell? Nummer eins. Super, oder? Also ich habe mich nicht viel verändert, oder? Immer noch sehr blass. Es wird. Nochmal der Vorhang zu. So, das ist das erste Bild. Wie ihr seht, hatte ich damals lange Haare. Ich hatte Haare fast bis zum Po runter. Ich war damals 14, wo das Foto aufgenommen wurde. Und das andere Foto, wenn es nicht geht, ist egal. So, genau, meine Schwester hat hier gerade gelacht, die darf lachen, die anderen dürfen nicht lachen. Ich stehe drüber. Ich finde es ein ganz furchtbares Foto. Aber so, vor 20 Jahren habe ich so ausgesehen, in meinen Teenagerjahren. Und es waren Bewerbungsfotos. Jetzt dürft ihr sie wieder wegmachen. Das waren Bewerbungsfotos damals. Und zwar... Ich habe mich beworben bei einer, das war so eine Jugendorganisation, sag ich mal, das hieß Young Continentals. Ich glaube in Holland war das damals, habe ich mich beworben bei denen, weil die haben quasi alle Jugendlichen zusammengenommen, die musikalisch waren, und haben da so ein Programm auf die Beine gestellt. Dann musste man eine Woche, waren wir da quasi im Ferien-Sing-Camp und dann ging man 3 oder 4 oder 5 Wochen, je nachdem, ging man auf Tour. Und dann konnten quasi Gemeinden, so Gemeinde wie wir konnten sagen, hey, wir wollen diese Young Continentals bei uns haben, wir stellen die Bühne zur Verfügung, Essen und Schlafplätze und dann können die Jugendlichen ihren Auftritt machen und das war alles sehr evangelistisch. Und da habe ich mich damals beworben, vor 20 Jahren. Und ich habe eine Absage gekriegt, damals. Eine Freundin von mir, die hat es ein Jahr vorher gemacht und die wurde genommen und ich habe gedacht, hey, die ist musikalisch super, die darf da hingehen und ich wusste, ich bin jetzt nicht die super Solosängerin, aber ich wusste, ich bin musikalisch, ich habe Instrumente gespielt, und bin auch in einer musikalischen Familie groß geworden, also nicht direkt meine Eltern, aber meine Großeltern, war immer viel Musik und dann so einfach so mein Werdegang, dann plötzlich habe ich Daniel kennengelernt, der hat damals in einer ganz bekannten Band gespielt, wieder Musik in meinem Leben, ich meine jetzt sowieso Musik, ich hab mit Kindern gearbeitet, was macht man, wenn man mit Kindern arbeitet? Man singt. Ich musste vor den Eltern singen. Ich hatte eigene Kinder. Was macht man da abends? Man singt. Aber wisst ihr was? Ich habe immer geglaubt, ich kann nicht singen. Und es war ein ganz ungutes Gefühl in mir drin. Wenn Daniel und ich als mit dem Auto unterwegs sind, bis vor einem halben Jahr, war es immer so, Daniel hat gesungen, ich habe mitgesummt. Hat Daniel geschlafen und ich war am Fahren, habe ich gesungen. Ich möchte euch so ein bisschen das zeigen, so dieses, was diese Absage von den Young Continentals damals, was das in mir bewirkt hat. Ich habe immer gedacht, ich kann nicht singen, hatte in meiner Familie immer diesen Gesang neben mir, es war immer präsent und es ging dann so weit, dass ich mich nicht mehr getraut habe, vorm Daniel zu singen. Ich selber Ich selber habe mich dann auch erwischt, dass ich gesagt habe, zu anderen gesagt habe, hey, ist doch egal, ob du singen kannst oder nicht, es kommt auf dein Herz drauf an. Ist egal, Gott guckt auf dein Herz. Und selber habe ich mich aber so in so eine Außenseiterposition gebracht. Ich habe selber mal erlebt, wir waren in Sri Lanka und da war ein Mann, der hatte eine Gitarre, 3 Saiten, normalerweise haben sie 6 Saiten, der hatte nur 3 Saiten. Das Ding war verstimmt und er stand vorne und hat Lobpreis gemacht und die Salbung war so krass. Gegenwart Gottes war sowas von da, es war total egal, ob das krumm und schief war. Irgendwie Gott hat so die Töne richtig gebogen. Es war gigantisch und ich habe das selber erlebt. Aber selber, wenn ich gesungen habe, habe ich immer gedacht, ich kann nicht singen. Und um die Frage vorne wegzunehmen, nein, ich werde nachher euch kein Lied vorsingen, keine Sorge. Keine Sorge. Genau, damit einfach diese Frage schon mal geklärt ist. Und es ist auch gar nicht mein Ziel, dass ich singe. Und es geht auch gar nicht darum, dass ich öffentlich singe, sondern es war so dieses, was hat es mit mir gemacht? Mit mich hat es in so eine Off-Position gestellt, in so eine ganz komische, ich hatte so eine ganz komische Haltung zum Singen. Und letztes Jahr vom Weihnachtsmusical, das Himmel auf Erden, sagte Daniel zu mir irgendwann mal so ganz beiläufig, warum singst du eigentlich nicht mit im Chor? Und dann habe ich so gelacht und habe gemeint, als ob ich nicht schon genug zu tun hätte mit der ganzen Organisation. Nein, ich singe nicht mit. Und dann hat er nochmal gefragt, warum singst du eigentlich nicht mit? Und dann habe ich ihn gefragt und habe gemeint, ja, würdest du mich überhaupt mitsingen lassen? Und dann hat er gesagt, ja. Und jetzt überlegt euch mal, also 20 Jahre ist das mit den Young Continentals her, ungefähr, wir sind ein bisschen mehr als 10 Jahre verheiratet, kennen uns schon ein bisschen länger. Ich habe nie den Mut gehabt, ihn mal zu fragen, ob ich eigentlich singen kann. Also total bescheuert, oder? Total bescheuert. Und er sagt ja. Also und dann habe ich ihn gefragt, würdest du mich eigentlich mitsingen lassen im Chor? Und dann sagt er ja. Und in dem Moment, wo er ja sagt, ist mir diese Situation eingefallen von den Young Continentals von damals, von dieser Absage. Und ich wusste, oh Mist. Okay, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich da mal irgendwie hinter die Bücher. Habe ein bisschen nachgedacht, habe mit meiner Mama geredet, was damals eigentlich genau alles war. Und eben die 2 Fotos, wo ihr vorher gesehen habt, das waren die Bewerbungsfotos von damals. Und die Young Continentals, die haben damals nicht geschrieben, dass ich nicht singen kann. Sie haben geschrieben, dass meine Stimme oder das Stimmvolumen, ich weiß es jetzt nicht mehr wortwörtlich, dass es noch nicht ausgebildet genug ist mit meinen 14 Jahren. Und dass wenn ich mich dort beworben, also wenn ich dort mitgemacht hätte, dann hätte ich meine Stimme ruiniert. Weil ich das nicht durchgehalten hätte, diese 4 Wochen lang zu singen, das hätte ich nicht durchgehalten. Und sie haben geschrieben, dass ich Gesangsunterricht nehmen soll, dass ich meine Stimme trainieren soll. Einfach, es ging um dieses Volumen, dass ich dieses richtige Atmen lernen soll, was immer man da auch machen muss. Und dass ich mich nächstes Jahr wieder bewerben soll und sie garantieren mir, dass sie mich eigentlich nehmen. Ich habe nur gehört, ich kann nicht singen. Ich habe das nur gehört und habe eigentlich, war diese Absage, wo die mir geschickt haben, war eigentlich eine Riesenbewahrung, weil sonst hätte ich meine Stimme ruiniert. Und so ist es doch manchmal auch, dass Gott irgendwie eine Tür zuschlägt in deinem Leben, in meinem Leben und mir denken, boah, nee, warum jetzt schon wieder und überhaupt und generell. Aber eigentlich, Gott sieht über den Tellerrand hinaus. Gott ist derjenige, der es gut mit uns meint und der, wenn auch manchmal ein Nein kommt, dass er es aus Liebe sagt. Ein Nein sagt er manchmal aus Liebe. Und wenn man nicht in der Situation drin steckt, dann ist das Grimm und dann sagt man ja, aber wenn man dann in der Situation drin steckt, dann denkt man, oh mein Gott. Aber es geht ja eigentlich, wie wir vorher gesungen haben, darum finde ich das so super toll, es geht nicht um mich, es geht auch nicht um dich, es geht um Jesus und was Jesus von unserem Leben will. Und ich habe euch so eine ähnliche Geschichte aus der Bibel mitgebracht, wo auch jemand über mehrere Jahre einfach ein Problem hatte. Und diese Geschichte wollen wir jetzt zusammen lesen. Die steht in Johannes 5, 1 bis 9. Danach war ein Fest der Juden und Jesus ging hinauf nach Jerusalem.
Es ist aber in Jerusalem bei dem Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird, der 5 Säulenhallen hat. In diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Und was ihr jetzt hier in Klammer findet, das ist, das steht in manchen Übersetzungen drin. Ich habe extra die Elberfelder ausgewählt, weil das eben da drin steht. Und die Kranken, die haben auf die Bewegung des Wassers gewartet. Denn ein Engel des Herrn stieg zu bestimmter Zeit in den Teich herab und bewegte das Wasser. Wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe. Während ich aber komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett auf und ging umher. Es war aber an jenem Sabbat. Wie ihr alle wisst, Jesus durfte nicht am Sabbat heilen und er durfte am Sabbat sowieso nichts machen. Und das, wenn ihr die Geschichte weiterlest, war natürlich das große Galama. Warum hat Jesus das am Sabbat gemacht? Aber das ist heute nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass ich mich so mega gut mit diesem Mann identifizieren kann. Zum Glück habe ich nur 20 Jahre gebraucht, nicht 38 Jahre. Aber jetzt überlegt euch mal, der war 38 Jahre lang, lag der da an diesem Teich. Ich kann euch nicht sagen, wie das ausgesehen hat, als der Engel herunterstieg und das Wasser bewegt hat, wie das aussah. Ob das Riesenwellen waren, ob das nur so eine leichte Bewegung war, keine Ahnung. Aber dieser Mann, der lag dort und es lagen ganz, ganz viele Kranke dort und offensichtlich hat es funktioniert, weil sonst hätte er wahrscheinlich nicht so lange dort gelegen, weil er immer gehofft hat, er wird geheilt. Vielleicht ist er beim nächsten Mal der Erste. Also es muss wohl, die Leute müssen dort geheilt worden sein. Aber dieser Mann, also ich glaube, nach 38 Jahren hatte dieser Mann keine Hoffnung mehr auf Heilung. Oder vielleicht doch. Man kann es nicht so genau rauslesen. Aber er war definitiv noch da. Und ich glaube, was ich aber glaube, ist, dass dieses Kranksein, dieses Daliegen, dass das sein Lebensstil war. So wie mein Lebensstil war, dass ich dieser Lüge geglaubt habe, ich kann nicht singen. Es ist nichts Dramatisches. Ich meine, es gibt dramatischere Probleme in dieser Welt, aber es hat mich doch gehindert. Und ich habe heute hier was mitgebracht. So, stellt euch mal vor, diese Vase mit Wasser, das ist euer Leben. Oder das ist das Leben von dem Mann. Und der Mann, so, das ist das Leben. Und dann kommt die Krankheit. Oder sagen wir mal, meine Lüge von, ich kann nicht singen. Zack. Und dann kommt da nochmal eine Lüge rein. Ich kann überhaupt nicht singen, weil ich wirklich mal nicht den Ton getroffen habe. Und dann kommt da nochmal. Sieht schön aus, gell? So super kreativ, oder? Dann machen wir noch ein bisschen mehr. Ich habe gedacht, im Kinderdienst gibt es dann so eine Zaubertinte. Das ist dann immer das war immer das, was man... wo man das dargestellt hat, dass Jesus, das ist unsere Sünde und dann kommt Jesus, dann hat man da so ein Pulver reingeschüttet und dann war das Wasser wieder klar. So kenne ich das vom Kinderdienst. Aber das will ich jetzt heute nicht sagen. Heute ist das ist unser Leben. Und das ist diese Lüge, die wir glauben oder die der Mann geglaubt hat. Und dann ist es zum Lebensstil geworden. Und sein Leben war immer noch da. Und vielleicht, gut. Es geht nicht bis ganz runter. Also hier unten ist noch so ein bisschen klares Wasser, hier oben ist es schön blau. Lügen durchdringen einfach unser Leben. Durchdringen einfach unser Leben. Und genau. Und das ist einfach das, was der Mann zu seinem Lebensstil. Der hat mit dieser Krankheit gelebt. Der hat damit gelebt, dass es jetzt halt so ist. So wie ich damit gelebt habe. Ich kann nicht singen. Und ich frage mich, was ist dein Problem, was zur Lebenslüge wurde?
muss keiner jetzt hier beantworten. Und ich stelle das jetzt auch mal wieder weg, weil das ist mir ein bisschen zu gefährlich. So, jetzt stelle ich das mal darüber. Was ist dein Problem, was zur Lebenslüge wurde? Und ich bitte jetzt einfach den Heiligen Geist, dass er einfach während der Zeit von der Predigt, dass er einfach offenbart. Oder dass er dann, ja, dass er einfach offenbart. Und ich bin mir so ein bisschen durchgegangen, was sind so Lebenslügen? Und ihr wisst, ich mag die ganz tiefen Predigten von der Hedwig. Ich mag das. Aber ich bin auch jemand, ich bin jemand, wo sagt, na, ich krieg so einen Hals. Ich krieg so einen Hals, wenn es immer nicht die Predigt von der Hedwig, sondern wenn Leute so reden, immer so super geistlich reden und ihr Leben aber irgendwie ein Chaos ist. Da kriege ich so einen Hals. Und darum habe ich gedacht, es gibt, und das meinte ich jetzt mit den tiefen Predigten von Hedwig. Hedwig würde jetzt super tiefe Lebenslügen rausgekramt haben. Ich habe einfach mal so ganz allgemeine Lebenslügen, mit denen wir uns vielleicht der ein oder andere identifizieren kann, rausgekramt. Eine Lebenslüge. Ich bin ein Zufallsprodukt meiner Eltern. Ich bin nur ein Zufallsprodukt meiner Eltern. Oder ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht singen. Es gibt wirklich Menschen, die können nicht singen. So ist es nicht. Aber das sind einfach so Lügen. Es geht heute nicht, egal. Auf jeden Fall, ich bin ein Zufallsprodukt meiner Eltern. Was habe ich denn schon für einen Wert? Ich. Im Psalm 139, ich lese es euch aus meiner Bibel vor, im Psalm 139, da sagt Gott über dich: Ich habe deine Nieren bereitet in dem Mutterleib. Ich meine, wenn Gott sagt, dass er deine Nieren bereitet hat und dass er dich gebildet hat in dem Mutterleib deiner Mutter, dann heißt es, dass er dich erwählt hat. Du bist kein Fehler. Du bist kein Fehler. In Epheser 1, Vers 4, da steht drin, dass Gott dich erwählt hat. Und wenn wir dann wieder so Gedanken haben wie, oh, ich bin halt nur so ein Zufallsprodukt, dann haben wir hier die stärkste Waffe. Oder dieses, ich kann das nicht. Gott sagt was zu dir. Und du sagst, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Ich kann das nicht. Aber geht's um dich oder geht's um Gott? Ich lese es euch vor aus der neuen Genfer Übersetzung. Da steht drin, im 2. Korinther 3, Vers 5 steht drin, aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen, denn es gibt nichts, was wir uns als unseren Verdienst anrechnen könnten. Unsere Befähigung verdanken wir Gott. Gott macht dich fähig. Gott macht dich fähig, einen riesengroßen Job für ihn auszuführen. Gott macht dich fähig, einfach nur einen Kuchen zu backen für deine Nachbarin und du sagst, boah, ich kann doch nicht darüber gehen. Ist das jetzt das Richtige? Was soll ich denn sagen? Er wird dir die richtigen Worte geben. Gott schenkt dir die Kraft dazu. Ihr wisst alle, dass ich letztes Jahr den Dolf übersetzt habe. Dolf war ein Gastsprecher, der kam aus Holland und hat hier dann auf Englisch gepredigt. Und mein großes Glück war, dass Gott zu mir vielleicht so 8 Wochen vorher gesagt hat, wenn der Dolf wiederkommt, dann wirst du ihn übersetzen. Und ich habe zu Gott gesagt, klar mache ich. Ist jetzt ja nicht so, dass ich mich dazu fähig fühle oder so. Ja, mache ich. Paar Wochen später, und dann habe ich das wieder auf die Seite gedrückt. Und es war nur so ein Gedanke in meinem Kopf, wenn der Dolf das nächste Mal kommt, dann übersetze ich ihn du. Und dann sagt Hedwig, hey, der Dolf kommt. Und meine erste Reaktion war, ich übersetze ihn. Und Hedwig guckt mich an und dann sagt sie, bist du dir sicher? Und ich so, ja. Und dann, Hedwig, ich weiß doch nicht. Und dann sagt sie, jetzt hast du schon ja gesagt, Tina. Jetzt hast du ja gesagt. Dann habe ich gesagt, okay, gib mir einen Tag Zeit, Hedwig. Sagt sie, okay, einen Tag kriegst, klär das mit Gott. Dann habe ich sie ja erzählt, was Gott zu mir gesagt hat. Dann hat sie gesagt, klär das mit Gott und dann gib mir die Antwort. Okay, und dann habe ich das mit Gott geklärt. Und dann hat Gott
Gott hat zu mir gesagt, habe ich gesprochen oder habe ich nicht gesprochen? Okay, ich zweifle nicht dran, ja, alles gut. Dann kam der Tag, wo Dolph da war. Und es ist jetzt nicht so, dass ich kann Englisch sprechen, aber ich habe das noch nie gemacht, ich habe noch nie jemand übersetzt. Ich wusste, dass hier in der Versammlung sind Menschen drin, die könnten sogar besser als ich übersetzen. Und Gott hat immer zu mir gesagt, was habe ich dir gesagt? Ich stelle mich dazu. Aber wisst ihr was? Ich musste es tun. Ich musste diesen Schritt gehen. Ich musste diesen Schritt gehen, das zu machen, was Gott gesagt hat. Weil ich habe gedacht, ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Aber was uns allen klar ist, dass wenn Gott was sagt, dann ist immer eine Nummer zu groß. Meistens 3 Nummern zu groß für uns. Weil sonst könnte er sich doch nicht drin verherrlichen, oder? Sonst könnte er sich nicht verherrlichen. Wenn Gott irgendwas zu dir oder zu dir sagt und du machst es so aus dem FF, sagt man, dann machst es du. Und dann ist diese Bibelstelle, wo ich vorher vorgelesen habe im 2. Korinther, dann ist die doch nichtig. Weil dann sind wir es aus unserer eigenen Kraft. Und auf das kommt es nicht drauf an. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Und ich habe zu Hedwig gesagt, als das eben das, darum erzähle ich das jetzt hier so. Jetzt, es ging ja alles gut, aber ich habe zu Hedwig gesagt, dass wenn es hier irgendwie Katastrophe läuft und ich das nicht richtig mache, dass sie soll so raus, das war unser Zeichen, dass ich raus, also ich habe gesagt, ich gebe das Mikro ab, sie soll weiter übersetzen, alles kein Thema, weil ich habe gesagt, ich will hier nicht die Show abziehen. Und ich weiß, ich habe Fehler gemacht, also ich habe nicht alles perfekt übersetzt, aber wisst ihr was, das Resultat im Nachhinein war, dass Menschen gesagt haben, es kam jemand zu mir und hat gesagt, es war nicht perfekt, aber weißt du was, du bist mitgeflossen im Geist und das war das Wichtigste. Du hast es rübergebracht, was er sagen wollte, weil es gibt so viel, der Dolph hat uns ganz viele Geschichten erzählt, dass es teilweise Übersetzer gibt und er auch schon übersetzt wurde, dann so in afrikanischer Sprache, wo er das dann selber nicht kontrollieren konnte, hat er gesagt, da war teilweise der Übersetzer, der eine komplett andere Predigt gehalten hat, als er selber. Oder Sachen verdreht hat. So Sachen gibt's. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ach, du kannst mich, also er kann ja auch ein bisschen Deutsch, hat gemeint, du kannst mich ja kontrollieren. Und hat er gesagt, ja, alles gut. So, das war halt so unser Witz im Vorfeld. Aber es kommt eben nicht auf das Perfekte drauf an, es kommt auf das Herz drauf an, dass du deine Schritte machst und dass Gott dazukommt, dass Gott drin ist in dem Ganzen und dann kommt auch das Herz Gottes rüber. Und das ist das Wichtige an der ganzen Sache. Und wenn es dir mal wieder so geht, so dieses, boah, ich kann das nicht. Oder ich brauche eine Antwort von Gott oder wie auch immer, dann guck dir den Bibelvers in Jesaja an, Jesaja 40, Vers 31. Ich weiß, wir kennen den alle, aber die auf den Herrn hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. In meiner Bibel steht es, in meiner Luther-Übersetzung steht es ein bisschen auf besser. Da steht drin, die aber auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffliegen mit Flügeln, wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden und dass sie wandeln und nicht müde werden. Und was macht ein Adler? Ich habe erst neulich eine Geschichte gelesen, bin ich so drüber gestolpert über einen Adler. Der Adler, der braucht den Wind. Ja, genau, der Wind. Der Adler braucht den Wind, der braucht den Sturm, um hochzukommen. Und wir brauchen manchmal den Sturm in unserem Leben, um hochzukommen. Wir brauchen manchmal, dass Gott zu uns was sagt, mach das oder erledige das in deinem Leben oder entschuldige dich bei dem. Und wir denken, Sturm. Aber wir brauchen das, damit wir hochkommen und damit wir aufs nächste Level kommen. Das ist das, was ein Adler, der Adler braucht den Wind. Adlers Eltern sind ganz schön fies. Ihr wisst alle, ein Adler bringt seine Kinder auf die Welt, hat das Nest und irgendwann schmeißt der Adler seine Babys aus dem Nest raus. So ist es doch manchmal auch, wenn wir denken, oh Gott, schmeißt uns jetzt hier irgendwie ins kalte Wasser. Aber die Eltern, also der Adler-Papa oder die Adler-Mama, die beobachten ihre Kinder. Und wenn sie merken, dass der die Flügel nicht ausbreitet, dann kommen die, fliegen unter den Adler drunter, unter das Baby und heben es wieder empor und bringen es zurück zum Nest. Und dann kriegt es eine neue Chance. Und auch das, wenn du mal einen Schritt gegangen bist und es hat nicht funktioniert. Mann, Gott kommt. Wir als Menschen denken, boah, jetzt haben wir es nicht geschafft. Und dann kommt Zweifel und dann kommt Selbstanklage und dann kommt Dann sind wir auf dem Sofa und heul. Aber nein, Gott, lass es zu, dass Gott kommt, dass er dich emporhebt, dass er dich wieder auf die Basis bringt und dann fängt er wieder und dann sagst du, okay, und ich springe nochmal aus dem Nest. Und wenn ich es nicht tue, dann schmeiß mich. Und ein alter Adler, das habe ich nicht gewusst, ein alter Adler, der rupft sich irgendwann seine Federn, weil die so verklebt sind und so voller Ungeziefer sind und er kann mit denen, das macht dann so einen Pfeifton irgendwie. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber es stand da in diesem wissenschaftlichen Bericht, den ich gelesen habe. Ich glaube das jetzt einfach. Und wenn er dann runterstürzt auf seine Beute, dann macht es einen Pfeifton und dann hören die diesen Adler und dann rennen die natürlich weg. Und so wollen wir ja auch nicht sein. Wir wollen ja nicht, dass unser Feind irgendwie mitkriegt, dass wir hier irgendwie in Angriff sind. So, was macht ein Adler? Der rupft sich sein Fell aus, der ist dann ganz nackt, der geht irgendwie baden, im Fluss, im Wasser irgendwie baden und er wartet darauf, dass er ein neues Fell bekommt. Er kriegt ein ganz neues Fell. Das ist so dieses natürliche Prozedere, was ein Adler durchmachen muss. Er muss auch seinen Schnabel abwetzen, weil er kann mit diesem Schnabel irgendwann nicht mehr packen. Das geht nicht. Und ich finde das so ein gutes Bild, weil manchmal müssen wir unser altes ablegen, unser altes Federkleid ablegen und uns was Neues geben lassen von Gott. Und das hat alles nichts mit der Geschichte zu tun und habe ich das nicht aufgeschrieben, aber irgendwie denke ich, es ist doch richtig. Jedenfalls, wenn Gott dir was sagt, tu es, auch wenn es zwei Nummern zu groß ist für dich. Weitere Lügen, die wir glauben: Ich bin zu schlecht, meine Vergangenheit ist zu schlecht, ich war so ein schlechter Mensch, guck mal, was ich alles getan habe. Für das ist Jesus am Kreuz gestorben. Das wissen wir alle, nur wir müssen es tun, wir müssen es umsetzen. Es liegt meistens an dem. Andere Lügen: Ich bin ja so ein guter Mensch. Und da ist da, wo ich so einen Hals kriege, was ich euch vorher gesagt habe. Ich bin ja so ein guter Mensch, ich muss nichts an mir verändern. Alles gut, Gott mag mich, ich mag Gott. Doch, jeder muss an seinem Charakter arbeiten, an sich arbeiten, weil wenn das nicht wäre, dann wärst du ja Gott. Oder wenn ich so denken würde, wäre ich ja Gott. Und das ist ja nicht richtig. Ja, wir sind gute Menschen, weil wir in Christus sind, weil wir Jesus in uns haben und wir versuchen gut zu sein. Aber trotzdem gibt es immer wieder Sachen, wo wir an uns arbeiten müssen. Andere Lügen sind, ich mache das halt so, weil meine Eltern das immer über mich ausgesprochen haben. Hör auf einen guten Rat deiner Eltern, aber was sagt Gott über dich? Es ist viel wichtiger, was Gott über dich sagt. Und das sind einfach diese Listen von so verschiedenen Lebenslügen. Von verschiedenen Lebenslügen kann man einfach fortsetzen. Ihr seht vorher diese Lüge, ich kann nicht singen. Das ist nichts Dramatisches. Aber das Dramatische, was es mit mir gemacht hat, war, dass ich nicht frei war. Ich war nicht frei, eigentlich vor anderen Menschen zu singen. Ich war nicht frei, eigentlich Gott an. Manchmal war ich auch nicht frei, Gott so anzubeten, wie ich es eigentlich wollte. Und das ist das Dramatische in meiner Geschichte. Und die Frage ist einfach für mich: Wie geht man damit um? Und ich habe das jetzt mal so betitelt: Bin ich ein Zuhörer oder bin ich ein, ich wollte Täter sagen, aber Täter ist so negativ behaftet in unserer heutigen Zeit. In meiner Wir sage ich immer, hey, wir sind Täter, wir sind keine Hörer, wir sind Täter. Ein anderes Wort für Täter könnte sein Umsetzer oder Realisierer. Ich bin ein Umsetzer. Genau, ich bin ein Umsetzer. Ich Bin ich ein Umsetzer oder bin ich nur ein Hörer? Möchte ich weiterkommen, dann muss ich ein Umsetzer sein. Ein Umsetzer sein von dem, was Gott mir sagt. Und jetzt kommen wir auf... Lass liegen, ist gut, danke, ist gut. Ein Umsetzer ist super, aber wir wissen alle, dass wir nicht immer nur ein Umsetzer sein können. Wir brauchen dafür Gottes Hilfe. Aber ich möchte zuerst mal schnell dieser Zuhörer oder dieser Wisser betrachten. Wie ich jetzt schon gerade gesagt habe, er weiß viel. So ein Wisser, wir kennen alle so Menschen, der weiß Bibelstellen zu jedem Problem. Und ich finde die Menschen super, die sich so viel in der Bibel auskennen und Bibelstellen auswendig können. Und ich finde es toll. Aber jetzt gehen wir wieder zu dieser Geschichte zurück, die ich euch vorher vorgelesen habe mit dem Mann. Wenn wir auf dem Boden liegen, in unserem Selbstmitleid und Jesus sagt zum Beispiel, wie er zu dem Mann gesagt hat, willst du gesund werden? Was macht dann ein Hörer? Der sagt, oh ja, will ich schon, vielleicht. Ich meine, Jesus hat den Mann, der 38 Jahre, es gibt hier drin Menschen, die sind noch nicht, ich bin auch noch keine 38 Jahre, also stellt euch das mal bildlich vor, 38 Jahre kommt Jesus daher und sagt, willst du gesund werden, zu dem Mann, der hier am Boden liegt, willst du gesund werden? Er liegt hier an diesem Teich, wo alle gesund werden wollen. Ich finde es im ersten Moment irgendwie wie so eine lächerliche Frage, aber eine berechtigte Frage, weil Jesus nämlich nie über unseren Willen hinübersteigt. Er will immer unser Ja dazu. Und er fragt diesen Mann diese Frage und seine erste Antwort war, ich habe niemand, der mich zum Teich trägt. Es ist nicht, man könnte auch sagen, dass er so frei übersetzt, es ist nicht meine Schuld, dass ich hier liege. Ich wollte es nochmal schnell, was hat er denn genau? Er hat gesagt, Jesus fragt ihn, im Vers 7, der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Wenn das Wasser sich bewegt, wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Also es waren immer andere Schuld. Er hatte niemand hat ihm geholfen. Und wenn er sich doch aufgerafft hatte, dann war immer jemand anders schneller. Und so Sachen, so Aussagen kenne ich auch von meinem Leben. Der und der hat jetzt das nicht für mich gemacht. Also ich bin nicht schuld, aber weil der das nicht gemacht hat, also ich kann jetzt hier nichts dafür. Oder jemand anders war schneller. So dieses Ich bin nicht schuld, diese trotzige Haltung Gott gegenüber. Ich bin nicht schuld. Aber wenn wir frei sein wollen, dann müssen wir aufhören, andere Menschen diese Schuld zuzuschieben. Wir müssen aufhören, irgendwie zu jammern, sondern wir müssen anfangen, Umsetzer zu sein, Täter zu sein. Wir müssen Verantwortung übernehmen. Ja, es gibt Situationen, die sind richtig, richtig schlimm. Es gibt Situationen, die sehen vom menschlichen Betrachten her hoffnungslos aus. Aber Gott ist immer noch größer als jedes hoffnungslose Problem. Oder jede Not. Oder jede Angst. Oder jeder Zweifel. Gott ist immer noch größer. Und wenn wir dürfen in diesen Situationen sagen, ich weiß nicht weiter. Aber wenn wir am Ende des Tages sagen können, Gott, ich vertraue dir trotzdem, auch wenn ich noch kein Ziel sehe, dann hat Gott gewonnen und dann hat nicht der Teufel gewonnen. Weil wenn wir aufgeben, dann hat der Teufel gewonnen. Und dieser Mann, dieser Kranke, ich finde, er war im ersten Moment, diese erste Antwort, die er gesagt hat, war für mich eher wie so ein, fällt in die Kategorie Hörer. Er hat es gewusst, dass Jesus heilen möchte, aber er hat mit dem Finger auf andere gezeigt, da hinten. Ich will es nicht so machen. Er hat im ersten Moment einen Schuldigen gesucht. Keiner bringt mich zu diesem Wasser hin. Aber ein Täter ein Umsetzer, ein Realisierer, weiß, der weiß, dass er für sein Herz, für sein Leben selber verantwortlich ist. Wir können es uns nicht leisten, jemandem die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und dieses Sprichwort, die Schuld in die Schuhe zu schieben, es waren früher Menschen, die sind auf Beutezug gegangen und wenn die dann irgendwo übernachtet haben, dann haben die ihre Ware, die sie geklaut haben, anderen Menschen in die Schuhe reingeschoben und wenn dann die Polizei kam oder der Sheriff, weiß nicht, und dann geguckt hat und durchsucht hat, haben sie quasi das geklaute Diebesgut in meinen Schuhen gefunden, obwohl ich das eigentlich nicht war. Und so wollen wir doch nicht sein, oder? Wir wollen doch nicht die Schuld jemand anderem zuschieben, obwohl wir dafür verantwortlich sind. Oder halt auch die Verantwortung nicht übernommen haben. Und in Sprüche 4, 23, ich weiß nicht, habe ich dir das gegeben, Thomas? Ja, super. In Sprüche 4, 23, das ist auch eine Bibelstelle, die kennen wir alle. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. So ein guter Bibelvers, so viel Weisheit in diesem Vers. Und manchmal machen wir es doch nicht. Manchmal sagen wir, ach, der böse Nachbar, der war es jetzt wieder. Oder der böse Chef, der hat mal wieder seine Laune an mir rausgelassen und darum bin ich jetzt auch so genervt. Und darum bin ich jetzt auch so sauer. Oder der Ehepartner, der hat mal wieder nicht. Oder mein Freund, jetzt hat er schon wieder nicht angerufen. Oder meine Freundin, jetzt hat sie schon wieder nicht angerufen und hat gefragt, wie es mir geht. Und mir geht's doch so schlecht. Hey, du bist selber verantwortlich. Nimm du das Telefon in die Hand und frag, wie geht's denn dir? Und dann kommt automatisch die Frage zurück, wie geht's denn dir? Easy, oder? Oder wenn der Chef mal wieder seine Laune an dir rausgelassen hat. Wir müssen nicht, Hedwig sagt immer so schön, wir müssen nicht den Schuhabstreifer sein. Aber wenn wir auf unser Herz aufpassen und nicht dieser Groll reinlassen, dann können wir auch in einem freundlichen Ton antworten. Und Jesus hat zu diesem Mann, ich gehe nochmal zurück in die Johannesbibelstelle, also er hat zuerst zu ihm gesagt, willst du gesund werden? Dann kam quasi diese Ausrede, diese Schuldzuweisung. Und ich glaube, dass dieser Mann nicht anders konnte, weil Jesus persönlich stand neben ihm. Wenn Jesus da ist mit seiner Gegenwart, das wissen wir ja alle, plötzlich wird uns was klar. Plötzlich wissen wir, oh, das so, wie wir uns jetzt verhalten haben, war nicht richtig. So wie Daniel mich das, ich meine, Daniel war jetzt nicht Jesus, aber er hat diese Frage mir gestellt mit diesem, willst du nicht mitsingen? Und sagt dann dazu, ich könnte. Und in dem Moment war mir klar, irgendwas ist da schiefgelaufen in meinem Leben. Und ich glaube, dass dieser Mann, der zuerst die Schuld jemand anderem zuweisen wollte, weil er ja immer noch da lag, dass er dann aber so ein innerlicher Schritt gemacht hat und gesagt hat, hey, wenn Jesus mich fragt, ob ich gesund werden will, ja, natürlich will ich gesund werden. Es steht nicht drin, dass er in der Bibel, dass er diese Antwort Jesus gab, weil er hat zu Jesus eben gesagt, dass ein anderer vor ihm reinsteigt und dann sagt Jesus, steh auf, nimm dein Bett und geh. Es steht nichts anderes hier in der Bibel und es ist jetzt nur Spekulation von mir, aus Erfahrung, die ich selber schon in meinem Leben erfahren habe, wo ich bei anderen erfahren habe. Wenn man aber den innerlichen Entschluss fasst und dann aufsteht und dann geht und die Sachen macht, die Gott sagt, dann kommt Kraft. Dann ist plötzlich diese Kraft da. Wir haben letzte Woche eine super Predigt gehört über den Heiligen Geist und wie einfach Kraft da sein kann. Und das gilt heute immer noch. Und wenn du denkst, es ist zu groß, zu schwer, es überwältigt mich, dieses Problem. Wenn du innerlich diesen Entschluss fällst, doch mit Gott, nicht alleine, alleine kriegen wir es nicht hin, mit Gott zusammen, dann ist diese Kraft da und dann wird augenblicklich auch diese Kraft da sein, um weiterzugehen, um das zu machen, was Gott gesagt hat. Der Mann, er ist aufgestanden, er hat offensichtlich seine Matte geschnappt und ist gelaufen. 38 Jahre lang seine Muskeln nicht wirklich bewegt, ich meine, das ist ein Riesenwunder. Das ist ein Wunder. Aber es ist augenblicklich passiert, weil er gehorsam war dem gegenüber, was Jesus ihn gefragt hat. Und ja, wie ich auch gerade eben schon gesagt habe, in dem Moment, wo er gehorcht hat, wo er gehorsam war, floss dieses neue Leben. Floss dieses neue Leben. Und später in der Geschichte wurde er auch gefragt, wer hat dich geheilt? Wer war das? Und er konnte nicht mal sagen, dass es Jesus war. Er wusste es nicht. Okay, das weiß ich jetzt nicht genau, das muss ich nochmal nachlesen. Aber ich meine, dass er nicht wusste, dass es Jesus war. Aber nur allein diese Aura um Jesus rum, diese Präsenz, hat das alles, hat in ihm was verändert. Und ich muss euch auch leider sagen, es geht nicht immer so schnell. Es geht nicht immer so schnell. Es wäre schön, wenn es immer so schnell ginge. Aber wir sind hier in einem ganz normalen, natürlichen Leben. Es ist ein Prozess. Manche Leute mögen dieses Wort nicht. Ich mag dieses Wort manchmal auch nicht. Aber ein Prozess ist eigentlich was Gutes. Weil in diesem Prozess, wenn wir von hier nach da kommen, wenn wir unsere Flügel ausschwingen und fliegen und auf ein anderes Level kommen, dann können wir ganz viel lernen, dann können wir Schritte tun, Schritt für Schritt können wir vorwärts gehen, können wir Gott ganz praktisch in unserem Alltag erfahren, können wir lernen, wie er ist und wie gut er es mit uns meint. Wenn wir aber den Prozess nicht gehen, dann werden wir immer hier bleiben oder da bleiben und wir kommen nicht weiter. Wir kommen nicht weiter. Ich habe ihr kennt bestimmt alle den Leo Bigger, das ist der Pastor vom ICF in Zürich und es ist schon Jahrzehnte her, hatte er einen Burnout und er war mehrere Monate, ging es ihm nicht gut und er hat zu Gott gesagt, hey, du könntest doch mich augenblicklich einfach heilen. Er hat es in der Predigt gesagt und ich war zufällig in dieser Predigt und das ist was mich immer wieder, wenn ich in den Prozess stecke und mecker, erinnert mich der Heilige Geist immer an diese Worte, wo ich sage, ja, es ist so lebensnah. Gott hat damals zum Leo gesagt, klar könnte ich dich heilen, aber ich will, dass du diesen Prozess durchläufst, damit du Sachen lernst, damit du, wenn du wieder geheilt bist, dass du danach anders lebst. Weil ich meine, warum kommt ein Burnout zustande? Menschen sind einfach, haben too much, zu viel in ihrem Leben und sind zu aktiv und immer eins nach oben drauf und nochmal eins oben drauf. Und ich meine, wenn Gott jemand sofort heilen würde von dieser Krankheit, hat er nichts gelernt und würde danach gerade so weiterleben. Und das ist das, worauf es Gott ankommt. Gott ist ein großzügiger Gott und Gott kann. Und Gott meint es aber gut mit uns, dass er uns durch diese Prozesse durchschickt. Manche Prozesse sind schnell, manche langsam, manche einfach, manche schwierig. Aber wenn wir mit dem Wort Gottes laufen, dann sind wir diejenigen, die Gewinner sind. Und wie ich vorher gesagt habe mit dem Psalm 139, wo es drin steht, ich bin im Mutterleib erwählt worden. Ich bin gemacht worden im Mutterleib. Ich meine, das ist der Prozess, wo manche durchgehen müssen. Wenn ich mich nicht angenommen fühle, wenn ich mich oder eben so als Zufallsprodukt der Eltern sehe, was machen dann die Menschen? Was wäre der Idealfall, wenn sie diesen Bibelvers auswendig können? Wenn sie diesen Bibelvers nachts, wenn man sie aufwacht, wenn sie sofort den Bibelvers aufsagen können und wenn es nicht nur Wissen wird, sondern wenn es in ihr Herz reinrutscht, wenn es zu ihrem wird. Und ja, vielleicht sind Menschen da, da bist du ein Zufallsprodukt der Eltern. Und das ist schade. Aber wir wollen nicht zurückgucken, wir wollen nach vorwärts vorne gucken. Und wenn wir Gott mit reinnehmen in dieses Thema, ich bleibe jetzt einfach bei dem Thema mit diesem Zufallsprodukt, wenn wir Gott mit reinnehmen, dann kann Gott so viel Heilung reinbringen. Wenn wir aber den Schritt nicht gehen, wenn wir die Schritte nicht gehen, wenn wir sagen, ja, im Kopf weiß ich schon, aber praktisch anwenden, weiß jetzt auch nicht, wo es steht oder ich weiß jetzt auch nicht, was Gott über mich sagt oder ist jetzt halt so, dann sind wir wie dieser Mann, der jemand anderem die Schuld in die Schuhe schiebt. Oder dann bin, wenn ich so denke, dann bin ich wie dieser Mann. Weil Und mein Ziel ist, dass wir nicht so halbherzig sind. Wie vorher, ich fand den Eindruck von Theo und von der Sandra so gut und auch so passend zu dieses, es ist so ernst. Und es geht nicht immer nur um diese super hochgeistlichen Themen. Habe ich jetzt die und die Gabe oder habe ich die Gabe oder bin ich das und das? Nee, Gott ist so sehr an unserem Herzen interessiert und an den kleinen Dingen. Und wenn die kleinen Dinge stimmen, das ist quasi der Charakter oder bringt auch zum Charakter bei, dann hat dein Leben viel mehr Tragfähigkeit, weil wenn nämlich der nächste Sturm kommt, dann ist die große Frage, haltest du diesen Sturm aus oder haltest du diesen Sturm nicht aus? Haltest du diese Gedanken aus, die plötzlich da sind, oder haltest du die Gedanken nicht aus? Bist du dieser Hörer, der alles weiß, oder bist du dieser Umsetzer, Realisierer? Praktisch sein, dieses praktisch sein. Ich liebe es, das praktisch sein. Ich weiß aber auch, dass praktisch sein manchmal nicht immer schön ist. Es fordert was. Es fordert was. Und ich möchte euch einfach ermutigen heute Morgen dieses, was immer Gott euch zeigt. Und ihr könnt Gott auch fragen, was sind denn die kleinen Lügen, die in meinem Leben, die irgendwie so gewachsen sind über all die Jahre, die ich geglaubt habe? Was sind die kleinen Lügen, die mich einfach hindern, nicht in der Fülle Gottes zu laufen? Und er wird es euch zeigen, da bin ich sicher. Er wird es euch zeigen. Und es kann noch so lächerlich sein, eben. Ich meine, ich kann nicht singen. Ja, was total vielleicht für dich oder so total lächerliches Problem, aber ich habe gemerkt, ich laufe nicht in der Freiheit, wie Gott mich hätte, wie Gott mich eigentlich geplant hat. Seitdem ist es besser geworden mit mir, aber ich muss auch da noch, ich kann entspannt vor den Kindern singen, ich kann entspannt auch so singen, aber zum Beispiel, wenn Daniel nebendran ist oder wenn andere Leute noch nehmen, im Lobpreis ist es super, weil da ist es laut, da hört man mich nicht so direkt, aber wenn andere Menschen mich so direkt hören würden, muss nicht sein. Muss nicht sein, genau. Aber das ist dieser Prozess, das ist dieser Schritt, den ich gehe, wo ich sage, hey, lasse ich mich abhalten davon? Oder mache ich das, weil Gott hat uns alle dazu gemacht, dass wir ihn anbeten, mit unserer Stimme. Und das ist einfach, man kann das so schön biblisch, theologisch, fromm ausdrücken. Es geht ja darum, um Sinn erneuern. Was bedeutet Sinn erneuern? Sinn erneuern bedeutet, dass wir das, was Gott über uns sagt, dass wir Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, zu unserem eigenen machen. Dass ich nicht mehr denke, ich bin das Zufallsprodukt von meinen Eltern, sondern dass ich sagen kann, hey, ich bin von Gott gemacht. Ja, meine Planung war vielleicht nicht so gut, meine Kindheit war nicht so toll, aber Gott ist derjenige, der immer die Hand über mir hatte und Gott sagt das und das über mich. Ich bin geliebt, ich bin gewollt und ich bin akzeptiert. Ich bin fähig, Sachen zu machen, die Gott zu mir sagt. Und auch da, Sachen zu machen, die Gott zu mir sagt. Nicht, dass ich plötzlich denke, ich bin jetzt hier, eben, Gott sagt zu mir nicht, geh jetzt ins Lobpreisteam und sei hier der super, super, die super Solo-Stimme. Nein, das sagt Gott nicht. Halleluja. Gott sagt andere Sachen zu mir. Und es kommt immer auf das drauf an, wenn Gott zu dir was sagt und wenn du es machst, dann kommt er mit seiner Kraft. Und dann wirst du diese Kraft auch haben. Es wird vielleicht manchmal wehtun oder dich Überwindung kosten, aber Gott stellt sich dazu. Und er wird dich nicht auf den Boden knallen lassen. Amen. Amen. Und jetzt hätte ich gern, dass wir noch ein